Herzlich willkommen zu Call Her Bold, deinem Podcast für alle Themen, die du sonst nur mit deiner besten Freundin besprechen würdest. Ich bin Theresa, dein Podcast-Host, und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du da bist. So, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call Her Bold. Richtig schön, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe einen spannenden Gast bei mir, der aus meiner Bubble kommt, den ich im Marketing-Kontext kennengelernt habe. Und zwar, weil er einige der größten Events, auf denen ich teilgenommen habe, fotografiert hat. Er ist quasi der Mann der Stunde, wenn es darum geht, Menschen festzuhalten, die auf der Bühne stehen, die zu Events beitragen etc. Bei mir sitzt Dennis Seiter und er hat Fotos gemacht für Events von Tony Robbins, Tobias Beck und vielen anderen Größen aus der Marketing- und Speakerbranche. Und heute ist er bei mir und erzählt ein bisschen, wie es überhaupt zu all dem kam und was so sein Werdegang ist und wie er sich jetzt gerade ganz aktuell verändert. Dennis? Richtig schön, dass du heute da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, voll gern. Ja, wenn ich in der Gegend bin, sowieso.
Magst du dich einmal nochmal vorstellen? Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Nee, fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen. Das typische Fotografendasein halt. Mhm. Ne? Überall auf Event zwischen Spanien und Dubai.
Das ist das Spannende, ne? Er sagt einfach so ganz laissez-faire in die Kamera, so ja, das typische Fotografendasein. Eigentlich hat er aber eine Karriere, von der viele Menschen überhaupt erstmal träumen würden, ja, dass man eben zu genau solchen Events eben gehen kann und dort Fotos machen darf. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was hat dich überhaupt erstmal dazu bewegt, zu sagen, ey, Fotografie, das ist es und damit möchte ich Geld verdienen und wann hast du dich damit selbstständig gemacht?
Ich wurde entlassen.
Guter Start. Ja.
Also ja, ich habe eine Fachkraft für Lagerlogistik-Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe.
Noch nie.
Ja, das war, also 2014 habe ich die angefangen, die beendet. Mhm. Und habe dann roundabout 5 Jahre als Fachkraft für Lagerlogistik gearbeitet.
Wie sah da dein Alltag so aus?
Boah, Mann. Also in dem letzten Laden, wo ich war, das war ein hochautomatisiertes Geschäft, war echt ein Riesenladen, die haben Sensoren hergestellt. Mhm. Und da gab es aber auch wirklich, also es gibt 2 Ausbildungen, Fachkraft für Lagerlogistik, quasi die gute, mhm, wo man noch so ein bisschen kaufmännische Sachen lernt, aber das war für den Job schon Overkill. Mhm. Also da hast du palettenweise Scheißhauspapier in die Büros gezogen. Jesus. Ja, also es war tatsächlich eins der Sachen, die ich machen musste, und an einem hochautomatisierten Regal eigentlich nur noch die Kisten rausziehen und die Einzelteile zusammensuchen. Und die haben damals auf Verdacht Leute eingestellt. Also die haben eigentlich keine Arbeit gehabt. Mhm. Es war auch so ein Running Gag in der Firma, dass man da eh nicht arbeitet. Mhm. Ich wurde auch tatsächlich so mehr oder weniger angefeindet dafür, dass ich in diesem Laden gearbeitet habe, weil man auch relativ schwer reinkommt. Wild. Es war so 35-Stunden-Woche, 2 netto.
Krass.
Ja, also so Made im und halt nichts arbeiten. Mhm. Aber ich hatte da einen Bore-out. Das war wirklich das erste Mal, wo ich mir Netflix aufs Handy geladen habe, wo ich dort gearbeitet habe. Wirklich groß. Also eine Zeit lang war es echt cool, aber die haben dann 10 Leute auf Verdacht eingestellt. Da haben sie Schicht eingeführt und Produktion ist abgewandert. Mhm. Und dann ist der Vertrag, also ich hatte 2x einen Jahresvertrag und der zweite, wo es dann in die feste, in die unbefristete Zeit geht, da war dann nichts mehr. Also ich bin so Spätschicht angefangen, 14 Uhr oder was, und es gab nichts. Also nicht nur einfach nur wenig oder so, sondern einfach gar nichts.
Krass.
Den ganzen Tag nichts.
Und das ist super krass, ne? Weil ich habe tatsächlich auch diese Seite der Medaille schon öfter gehört. Und das heißt, es ist oft so, dass Menschen natürlich sagen, boah, ich arbeite so viel und ich werde zu wenig dafür vergütet und so. Und dann gibt es die Menschen, ich habe tatsächlich ein paar Menschen kennengelernt, die zum Beispiel bei der Bahn arbeiten, mhm, die mir genau das beschrieben haben, dass sie so sagen, hey, weißt du, du sitzt halt da und schlägst Zeit tot, ich gucke mir Katzenvideos an oder sonst was, ne? So, das sind Erfahrungsberichte. Ich möchte kein allgemeines, ja, Berufsbild schlecht machen oder so, aber das ist das, was mir ein paar Menschen, also mehrere tatsächlich, erzählt haben. Und Es ist super krass, weil man eigentlich immer denkt, boah, ich will einen chilligen Job und dafür einfach gutes Geld verdienen und so. Aber wenn du das Gefühl hast, wirklich komplett unterfordert zu sein in einem Beruf, wenn du das Gefühl hast, ich gehe hier keiner sinnhaften Aufgabe nach und ich habe nicht das Gefühl, irgendwie weiterzukommen, irgendwas beizutragen, dann ist das genauso frustrierend wie dieses, boah, ich bin komplett überarbeitet, ich weiß gar nicht, wofür ich das tue.
Ja. Wild. Ich finde es sogar noch einen Ticken schwieriger. Weil man, wenn man einfach nicht weiß, wohin, was, wo es irgendwie hinführt. Also wenn du nicht den Drang hast oder den Antrieb für irgendwie irgendwas empfindest, finde ich tatsächlich ein bisschen schwieriger, als wenn man halt wenigstens irgendwie was zu tun hat.
Ja, absolut. Und Stichwort Antrieb war dann vermutlich auch das, was dich nach der Kündigung bewegt hat, zu sagen, okay, ich will mich wirklich komplett umorientieren. Weil das, was du danach gemacht hast, hat ja mal gerade gar nichts mit Lagerlogistik zu tun.
Also den letzten, also genau da, wo ich dann entlassen wurde, wollte ich tatsächlich ursprünglich gar nicht machen.
Mhm.
Ich wollte so Bürosachen ins Büro halt einfach wechseln, so ein klassischer Wechsel.
Ja.
Aber es ist schon sehr spannend, wenn man einmal dann Fachkraft für Lagerlogistik im Lebenslauf stehen hat, dann kommst du nirgendwo mehr rein, weil das einen sehr schlechten Ruf hat, sage ich jetzt mal.
Krass, okay.
Ja. Und dann wurde ich überall abgelehnt, ich kannte aber einen dann dort, der dann ein gutes Wort für mich eingelegt hat, dann bin ich da reingekommen. Die Hoffnung war, intern zu wechseln in diesen 2 Jahren, hat aber auch nicht geklappt. Und dann ging es dann einfach irgendwann in die Richtung. Es war übrigens auch, also es war Mitte 19, April 19. Und in diesen 3 Monaten davor habe ich auch sämtliche Haare verloren. Mal so nebenbei erwähnt.
Ja, ja.
Und dann war einfach so irgendwann der Punkt, die hatten auch einen sehr starken Betriebsrat und dann war halt klar, ja okay, wir können dir auch nicht helfen. Und was machst du jetzt? Und dann bin ich da im Türrahmen gestanden und habe gesagt, mache ich mich halt selbstständig. Hat aber keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Also es war wirklich...
Kenne ich.
Mache ich mich halt selbstständig. Keine Ahnung. Ja, und die so, okay, ja gut. Und dann war halt natürlich auch erstmal Arbeitslosigkeit und so weiter. Das war dann echt okay. Da habe ich dann auch erstmal eine Weile gechillt. Also da hatte ich auch vor, das voll zu machen. Die 12 Monate, am Ende waren es 15. Jedenfalls habe ich dann aus Jux angefangen, mich auf einen Fotografenjob zu bewerben. Das war dann so, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe dann beim Arbeitsamt auch gefragt, ob ich mich nicht irgendwie selbstständig machen kann. Da gibt es so ein Reglement, dass du dann die Kohle einfach das Jahr lang kriegst und du hast in dieser Zeit kannst du das aufbauen. Haben sie verneint, weil es muss der Job sein, den man gelernt hat.
Ah, okay.
Und das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, dann machen wir es halt voll und ich mache es halt trotzdem parallel. Dann gab es eine Stellenanzeige für Bordfotografen auf Kreuzfahrtschiffen.
Oh, das klingt spannend.
Ja. Und da habe ich dann auch tatsächlich was abgeschickt. Das war TUI, also Mein Schiff 2. War dann so, ja, schauen wir mal. Bist halt auch weg, ne?
Ja, ja.
Habe ich es abgeschickt und dann haben sie nach Hamburg eingeladen. Anfang Juli war es, glaube ich. Zum einmal halt vorsprechen und einmal kurz austesten, ob da auch was bei rumkommt dabei, weil es war auch Anfänger. Das war bestenfalls Hobby zu der Zeit.
Ja.
Und dann war ich dort mit meiner Frau und dann habe ich zugesagt. Und 2 Wochen später ging der Flieger nach Barcelona.
Wahnsinn. Ja. Und wie lange warst du dann mit dem Schiff unterwegs? War es nur eins oder mehrere?
War ein Schiff und glatte 100 Tage.
Krass, okay.
Ja. Also es war dann... Normalerweise gehen die Verträge immer so ein halbes Jahr. Ich habe gesagt, du, fürs erste Mal 2-3 Monate. Wenn ja, dann let's go. Und wenn nicht, dann halt nicht.
Okay.
So, und dann haben sie aber, die haben eh kaum Leute gehabt für das. Ja, und dann haben die gesagt, ja, let's go. Und dann war das auch innerhalb von 2 Wochen war das dann. Das war, glaube ich, Anfang Juli sind wir dort gewesen in Hamburg zu Besuch in der Agentur. Und ja, alles klar, Flieger gebucht. Man hat noch ein paar Sachen gebraucht, so Impfung und ärztliche Nachweise, dass das alles passt. Und dann war Mitte Juli war ich dann weg für 100 Tage. Bin ich Anfang Oktober wieder gekommen dann.
Mega. Ja. Und wie ging es danach weiter? War es dann so der Moment, wo du gesagt hast, okay, das hier könnte was sein? Oder kam das erst später?
Ich habe es ziemlich gefeiert, weil es war natürlich so aus dem Paletten mit Scheißhauspapier durch die Gegend ziehen halt. Also plötzlich stehe ich da. Das war, ich weiß es noch ziemlich gut. Dann ist es natürlich sehr aufregend. Also ich war auch groß, noch nie länger von daheim weg bis zu dem Zeitpunkt. Dann bist du in Barcelona sowieso. Ich war eh nie weg irgendwie von daheim. Also wirklich fast gar nicht, auch nicht im Urlaub oder so. Und dann kommst du da an, checkst halt überall ein. So, ja, hallo, Team, dies, das. Ja, jetzt ist dann gleich Party oben. Du nimmst, schnappst jetzt einfach den Blitz. Jemand anders macht die Fotos. Und dann kommen wir da hoch, alle. Sonnenuntergang, ein riesen Feuerball am Himmel. Hammer. Die Hütte natürlich weit auf dem Meer. Party, alle gute Laune. Und wir spazieren da durch und machen einfach ein paar Fotos von den Leuten, dass sie eine schöne Erinnerung haben an das, was sie gerade machen. Und das war dann so der Start. Es gab dann auch ein paar Reibereien mit der Managerin, die war echt eine Bürste.
Eine Bürste.
Die wurde auch Crazy Stacy genannt. Habe ich dann später erfahren. War auch dann, glücklicherweise gab es dann einen Wechsel zwischendrin auch. Aber es kam mit der einen oder anderen Herausforderung, aber es war dann alles in allem so, die Gäste konnten eine Urlaubsheldenkarte ausfüllen. Kennst du das? Wenn ein Gast einen coolen Urlaub hatte oder ein Crewmitglied für einen schönen Urlaub gesorgt hat, dann konnten sie die ausfüllen und dem Crewmitglied wurde es dann zugestellt.
Oh, richtig schön.
Und ich habe halt unverhältnismäßig viele gekriegt.
Das ist cool.
Ja. Und es war dann halt so der Punkt, also die Managerin konnte es halt auch nicht wirklich glauben. So, ich habe halt irgendwie fast jede Reise eine gekriegt. Es waren ab und zu auch schwule Pärchen dabei, also eine unverhältnismäßig hohe Zahl schwule Pärchen. die mir die da gegeben haben. Ich war halt für jeden Spaß halt zu haben an Bord. Coole Fotos machen, ein bisschen Spaß machen. Und es war halt so, das war halt keine Arbeit.
Es hat sich nicht so angefühlt.
Es war super anstrengend. Also es waren so 2 bis 4 Stunden Schlaf teilweise normal. Ja. Musste man sich dann entweder entscheiden zwischen Schlaf oder Sozialleben.
Ja.
Aber da war dann halt so das Feedback halt auch wirklich so, dass es die, wo halt doch dort waren, nicht wirklich glauben konnten. So. Also ich war halt auch der Einzige, der so viele Karten gekriegt hat. Und es war dann so, ja krass. Also irgendwie scheint es ja zu funktionieren.
Genau.
Ohne, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, weil stand ja auch mal auf dem Plan, Ausbildung zu machen und sowas dazu noch. Aber das war dann so, die Leute sind irgendwie happy und dann muss ich ja eigentlich nur noch die Kunden an Land ziehen.
Genau. Und das ist an dieser Stelle eine super Erkenntnis und ich finde es immer wertvoll, wenn Menschen das teilen, weil natürlich haben super, super viele Menschen, die drüber nachdenken, so hey, ich würde mir gerne einen Nebenverdienst aufbauen oder ich würde mich gerne vielleicht sogar direkt selbstständig machen. Super große Zweifel, so kann ich das? Brauche ich nicht erst noch, und das ist ja, wir Deutschen sind einfach so, ne? Brauche ich nicht noch, genau, ich brauche noch ein Zertifikat, ich brauche noch eine Ausbildung, ein Studium oder sonst was, weil sonst nimmt mich ja niemand ernst. Und ich finde, Fotografie ist immer so eins der besten Beispiele dafür, ne? Wenn man die Leute fragt und sagt, ey, guck mal, ne, wenn du jetzt 2 Leute zur Auswahl hast, der eine sagt halt, ey du, ich habe eine krasse Fotografieausbildung gemacht, ne? Ich kann dir genau sagen, was der goldene Schnitt ist, ich kenne jede Einstellung an der Kamera, ich kann damit übelst umgehen, ich bin richtig technisch versiert. Und der andere sagt, ey, ich habe das hobbymäßig gemacht, das hier ist mein Portfolio, du guckst da drauf und denkst einfach nur, oh mein Gott, sieht das schön aus, ja. Das ist das beste Beispiel dafür, dass du da immer wirklich Ergebnis über Zertifikat stellen würdest, weil du würdest ja niemals sagen, ja okay, der eine macht wirklich arschgeile Bilder, und es sieht wunderschön aus und die Emotion kommt krass rüber, aber gut, der andere weiß halt, wie man mit einer Kamera umgeht. Ne? Die Bilder sind zwar nicht ganz so schön, aber ey, der hat Ausbildung gemacht, dann nehmen wir doch den. Das ist natürlich totaler Käse.
Ja.
Und ich finde, es ist so wichtig, irgendwie auch für den eigenen Kopf festzustellen, ey krass, ich kann mein Geld mit etwas verdienen, wofür ich keine Ausbildung gemacht habe.
Ja.
Und das ist das Wichtige, etwas, was mir richtig Spaß macht, ne? Was mir einfach Freude bereitet, weil irgendwie durch ein Lager zu fahren und Toilettenpapier hin und her zu transportieren, ist jetzt, glaube ich, nichts, wo man sagt, hey, krass, da habe ich meine Erfüllung gefunden. als ich diese Klopapierrollen hin und her gefahren habe. Ne? Und ich glaube, es ist total, und das finde ich auch sehr spannend, weil dein Verdienst war ja saugut. Du hast gutes Geld verdient in dem Job.
Für das, also es war, ich hatte auch 10 Minuten Fahrtweg.
Ja.
Das war absolut traumhaft eigentlich so.
Voll.
Auf dem Papier halt.
Ja, genau. Und Geld kompensiert aber eben nicht dieses Gefühl, das man hat oder eben nicht hat. So, und dann irgendwie auf ein Schiff zu gehen, in den Sonnenuntergang zu gucken und zu merken, boah krass ey, das hier ist jetzt gerade mein Job, das ist halt ein richtig geiler Moment. Ich kann total verstehen, dass das so der Moment war, wo du gesagt hast, okay, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Kunden.
Ja.
Wie ging es danach weiter?
Also als ich dann wieder zu Hause ankam, habe ich mir ein Coaching gebucht.
Wichtig, ja.
Ja. Es war, der erste Teil war davon auch echt gut. Mhm. Es ging um Hochzeitsfotos.
Mhm.
Ich habe das dann später nochmal gebucht, da war es dann nicht mehr so geil.
Mhm.
Er hat aber auch eine sehr spezifische Herangehensweise, um an Kunden zu kommen. Das war auch echt cool.
Ja.
Es war damals kostenlose Verlobungsshootings verlosen.
Mhm.
Und dann macht man die halt und dann in der Regel wollen die Leute halt auch die Hochzeit dann mit dir machen.
Ja.
Das hat auch echt gut funktioniert. Und 3 Monate später war dann Corona.
Ja.
War
wir
so
alle erinnern uns.
Fancy Start hingelegt, was das betrifft. Aber ich habe mich dann mehr oder weniger durchgemogelt mit Hochzeiten, Familien.
Mhm.
Ich hatte ja auch noch Arbeitslosengeld.
Mhm.
Das habe ich dann eben entsprechend auch 15 Monate gekriegt.
Ja.
Das war echt cool. Bis Anfang 21, glaube ich. Und habe aber in der Zeit dann auch wirklich eigentlich alles gemacht, was man so als Fotograf machen kann.
Mhm. Also keine klare Positionierung, so wie es immer empfohlen wird, sondern es war eher so, hey, ich nehme jetzt erstmal, was ich kriegen kann,
ja,
um einfach meine Miete zahlen zu können.
Ja, genau.
Ja.
Es war dann aber auch, ich sag mal, Teil der Ausbildung. Also jetzt vielleicht als Beispiel, ich komme jetzt gerade von Tobias Becks Event, der hat 2x2 Tage Abschluss gemacht und da war wirklich sehr viel los. Ich habe, glaube ich, 15.000 Auslösungen oder so pro Event.
Ja.
Aber er hat die Bilder schon.
Ja.
Am gleichen Tag.
Mhm.
So, das ist jetzt nichts, was man irgendwie normalerweise kennt, dass es so schnell geht. Das habe ich aber daher, weil ich auf dem Weg hierher auch Schulfotografie gemacht habe.
Mhm.
Also Schulen mit beispielsweise um 7 Uhr baut man da sein fixes Setup auf. Um 7:30 Uhr kommen die Kids. Nonstop bis um 12:30 Uhr.
Mhm.
Also irgendwie so 300 Kinder.
Ja.
Bis dann Mittagspause ist oder so.
Mhm.
Und die Anforderung war damals von der Agentur, dass alles, was gemacht wird, muss auch so ausgeliefert werden. Also du hast keinen Spielraum für Nachbearbeitung. Es musste alles so sein.
Okay.
Und das habe ich halt einfach beibehalten. Einfach nur noch geile, es klingt witzig, aber ich habe einfach nur geile Bilder gemacht dann zu der Zeit. Aber es war halt Teil des Weges. Den, ich sag mal, nochmal würde ich es natürlich nicht machen, aber es hat absolut nicht geschadet, da diese Akkordarbeit mal durchzuspielen.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Kindern.
Und ich finde, das ist auch wichtig, das ist was ich auch versuche, immer meinen Frauen mitzugeben. Weil natürlich, ne, ab einem gewissen Zeitpunkt ergibt es total Sinn zu sagen, hey, ich möchte mich auf eine Branche oder einen konkreten Tätigkeitsbereich spezialisieren. Ne? Ja. Ich brauche eine klare Positionierung. Aber am Anfang, Leute, also ich möchte das hier nochmal wiederholen. Lasst euch nicht diese Scheiße erzählen von wegen, ja, du musst klar positioniert sein, direkt am Anfang, du musst genau wissen, du stehst noch am Anfang, nimm, was du kriegen kannst, probier dich aus. Du weißt ja noch gar nicht,
ja,
was dir auch liegt, was dir gefällt, auf was du Bock hast. Ich weiß noch, ich bin damals gestartet, ich habe Copywriting angeboten, ich habe Newsletter geschrieben, ich habe Grafiken erstellt, ich habe Flyer designt und ich habe Social Media Postings gemacht. So, und am Anfang wirklich für nachhaltige Brands, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich wollte unbedingt, das Thema fand ich total toll, ne? Bin auch ein sehr umweltbewusster Mensch und ich dachte so, ja, das will ich unbedingt machen und dann habe ich irgendwann gemerkt, wie anstrengend es ist, mit Menschen zu arbeiten, die in dieser Branche tätig sind, weil die super oft halt übelst lost sind, ne? Und dann habe ich so gedacht, okay, gut, dann, ne, mache ich das, positioniere ich mich nochmal um. Dann habe ich angefangen, mit so Coaches und sowas zusammenzuarbeiten, habe gemerkt, okay, das ist noch loster. Weil es wirklich, ja, weil es leider echt in so häufigen Fällen einfach so ist, dass es extrem unorganisiert läuft, dass es so ein kommst du heute nicht, kommst du morgen Mentalität ist, ne? Und ich bin einfach ein super strukturierter Mensch und ich brauche dann irgendwie auch Zuverlässigkeit, ne? Und Deadlines und sowas und ich will dann immer liefern und ich brauche Vorarbeit und 90% der Fälle ist es bei Coaches einfach so, dass sie sagen so, hey Theresa, mir ist gerade eingefallen, morgen haben wir ja, also machen wir so einen Spontan-Launch, könntest du da noch? Und ich denke mir so, nee Bruder, ich könnte nicht morgen spontan, weil ich habe einfach schon alles vorgeplant und ich mache das übrigens auch nicht nur für dich, ja, ne, sondern halt noch irgendwie für 5, 6 andere Leute. Und wenn alle dann an einem Tag sagen, hey Theresa, wir wollen ganz spontan noch, und dann kommt, ja, aber ich brauche mehr Flexibilität. Ja, Annette, nicht mit mir. Ne? So, und da habe ich dann halt auch gemerkt, okay, das wird es auch nicht für mich sein. Ne? Und ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass man sich da einfach die Chance gibt, zu gucken, okay, mit wem möchte ich arbeiten? Weil das ist auch zum Beispiel etwas, was ich so, so oft erlebt habe. Natürlich auch meine Mädels, ne? Die gehen dann ganz oft so raus und sagen, boah, okay, ich will Coaches und Mentoren unterstützen. Mhm. Bis sie dann Coaches und Mentoren unterstützen und merken, nee, ich will die überhaupt nicht unterstützen.
Weil die brauchen Unterstützung, aber anderweitig.
Genau, genau. Und tatsächlich ist es so, ich habe mich gerade vor kurzem noch mit einer Kundin unterhalten, mit der Maria, die hat gesagt, ey, weißt du was? Meine absolute Lieblingskundin ist eine Steuerberaterin. Und ja, ich weiß, von außen denken sich bestimmt viele, boah, das ist doch voll langweilig. Ist es null. Die Frau ist strukturiert, die lässt mich komplett machen, was ich will. Ich, zu dem Thema gibt es unglaublich viel zu sagen. Ungefähr jeder Mensch braucht Steuerberatung. So, hey, nehme ich gerne. Und mir ging es genauso, dass ich einfach im Laufe der Zeit gemerkt habe, die entspanntesten Kunden sind wirklich die, die ein mittelständisches Unternehmen haben, die oder vielleicht sogar größer sind, ne? Also zum Beispiel aus dem Bereich Energie, aus dem Bereich irgendwie, was habe ich gemacht, Solarpanelen und sowas. Okay. Wirklich so komplett, wo du denkst, okay, das klingt übelst unspektakulär, aber das ist total geil, weil es gibt ein ganz klares Thema, das total greifbar ist und das du dann irgendwie vermarkten kannst und nicht so dieses, ja, wir brauchen aber Mindset und hin und her und ja, wir machen morgen spontan einen Launch und kannst du heute zufällig, heute Nacht um 3 noch eine E-Mail raussenden? Und ich denke mir so, nee, Pascal, ich glaube nicht. Ja.
Nein.
Genau, lass mich nachdenken. Nee, kann ich nicht. Und hoppla, Mikro. Und das ist tatsächlich was, was ich auch so für mich herausgefunden habe und was ich auch total gerne so weitergebe, weil ja, ich weiß, irgendwann macht eine Positionierung Sinn, ne? Wenn du einfach sagst, so, okay, jetzt habe ich so meins gefunden, ja, und dann spezialisiert man sich darauf, wenn du merkst, oh geil, dafür brenne ich, da habe ich Bock drauf, weil klar, ja, dann ist es viel einfacher, in genau diesem Bereich noch mehr Kunden anzuziehen. Aber was totaler Käse ist, ist einfach von Anfang an sich ein zweites Hamsterrad zu bauen, so einen zweiten goldenen Käfig und dann zu merken, und das finde ich auch so geil, weil und wie krass unser Kopf funktioniert, weil ich sehe das dann oft bei meinen Kunden, die schreiben mir dann, Theresa, ich habe mich jetzt positioniert auf, keine Ahnung, Gesundheitscoaches und jetzt habe ich das gemacht eine ganze Weile und Theresa, ich sag's dir, wie es ist, ich finde es schrecklich so, es macht überhaupt keinen Spaß und was mache ich jetzt, weil jetzt bin ich ja aus meinem Job raus und jetzt habe ich mir den hier gebaut und jetzt fängt es an, keinen Spaß zu machen und ich kriege Panik und dann sage ich so, okay, pass auf, jetzt kommt die Magic, du bist selbstständig.
Lass es einfach.
Genau. Du suchst dir einfach heute
jetzt
noch einen anderen Kunden, der gar nichts mit Gesundheitscoach zu tun hat und alle so, puh, geht das? Kann ich das? Was ist mit meiner Positionierung?
Ist das erlaubt?
Genau, und ich denke mir immer so, ganz ehrlich, ist das erlaubt? Erlaub dir das bitte. Erlaub dir, dich auszuprobieren. Du kannst das, und wie gesagt, bei mir war es so, ihr müsst euch vorstellen, ich hatte nachhaltige Unternehmen. Dann habe ich mal was gemacht für Periodenunterwäsche, für Schmuckshops. Ich hatte mal eine, die hat so Nagelfolien hergestellt, hat auch übelst Bock gemacht, weil die hat mir die zugeschickt und ich konnte Content damit drehen. I loved it, ja. Dann habe ich was gemacht für einen Hersteller von Shakes, von so Proteinshakes und auch so Hafersachen. Und das war auf Basis von so einem Pulver. Übelst nachhaltig produziert, übelst geile Verpackung. Und da war es meine Aufgabe, mir einfach diese übelst leckeren Dinger anzumischen oder die in Rezepte zu verpacken und den Content dorthin zu schicken. I loved it. Das hat so viel Spaß gemacht, ne? Und ich habe so viele Dinge ausprobiert, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, hier möchte ich settlen, ne? Und ich finde, das ist so wichtig, dass man sich einfach die Chance gibt, Dinge auszuprobieren. Sorry, jetzt habe ich dich komplett rausgebracht, aber ich fange mich wieder ein. Die Leute kennen das schon von mir. Ich fange mich wieder ein. Wie kam es dann dazu, dass du quasi von Akkordarbeit, Hochzeitsfotografie und Co. irgendwann in diese Eventbranche reingeschlittert bist?
Also es war nicht mal notwendigerweise Eventbranche, aber Events fragt man halt häufiger an.
Mhm.
Anfang Mitte 21. Ich hatte schon den ein oder anderen Kontakt so in die Personal Branding Bubble mit hier Speaker und Gedöns, Greater oder Gedankentanken und wie auch immer.
Ja.
Ist ja für viele auch ein cooler Einstieg, sich da die Videos anzugucken. Und da gab's Jack Nasher.
Mhm.
Da habe ich die Inhalte ziemlich aufgesogen. Mhm. Also schon sehr, sehr. Auch Bücher und alles und so weiter. Und Anfang 21 habe ich dann dort die Fortbildung, also Modul 1 quasi gebucht für Verhandlungssachen.
Ja.
Und das habe ich auch ein halbes Jahr, bis Jahr, glaube ich, abgezahlt. Weil die ist so verhältnismäßig teuer, sage ich jetzt mal, für, ja. Insbesondere für einen Einsteiger.
Mhm.
Aber irgendwas daran hat mich halt auch nicht mehr losgelassen.
Mhm.
Und dann war das dann auch soweit. Dann war ich dann dort und habe mich auch schön angezogen, Anzug und so weiter. Und dann habe ich da 3 Tage Verhandlungsausbildung mitgemacht. Und war zu der Zeit aber überwiegend so mit Familienhochzeiten unterwegs. Also jetzt gar nicht so B2B-mäßig, wie jetzt so das übliche Klientel eigentlich dort war.
Mhm.
Und am zweiten Tag hatte er dort auch einen Fotografen dabei, der dann Testimonials gedreht hat, Fotos und so weiter.
Ja.
Dann kam es zu dem Moment, wo sie ein Gruppenfoto machen wollten. Und das war auch noch eine Zeit, wo der Geschäftsführer von ihm dabei war.
Mhm.
Und da hat der Fotograf gesagt, zu 40 Leuten, geht mal vor und macht mal 2 Reihen. Und jeder, der schon mal mit 40 Leuten gearbeitet hat, weiß, die machen alles, aber keine 2 Reihen.
Ja.
Und ich bin dann einfach, also es war wirklich, das war dann so eine Zeit, wo von Corona gerade Pause war.
Mhm.
Da habe ich fast 3-4 Mal die Woche Gruppenfotos gemacht mit sehr vielen Leuten.
Immer. Mhm.
Also war das völlig normal, dass ich da sofort einsteige und die Leute hinstelle. Hier nochmal, Schulter ein bisschen vor, mach mal so, mach mal so.
Mhm.
Und das war unbeabsichtigt. Und auf einmal stehe ich halt im Mittelpunkt des Raumes, wie ich da alle am Hin- und Herschieben bin. Bei was weiß ich für Geschäftsleuten und Nasher himself.
Ja.
Und es hat wohl ein bisschen Eindruck hinterlassen, dass dann der Geschäftsführer gefragt hat, was so geht und ob ich nicht Bock habe, das in Zukunft zu übernehmen.
Geil. Ja, so einfach kommt man an Jobs, ne? Ja. So ist es halt wirklich so. Manchmal einfach nur danach fragen.
Ja, ich habe nicht mal gefragt. Das war so, war krass. Und er wollte natürlich dann auch, dass ich Modul 2 buche. Habe gesagt, du kannst nicht schon wieder, weiß ich, 3.500 oder 4.000 Euro dafür hinlegen.
Mm.
Und dann, ja, du, also mach doch unsere Events.
Richtig geil.
Ja, das war so der Einstieg dann.
Hammer. Und wie ging es für dich danach weiter? Ne? Du hattest jetzt den Fuß in der Tür, das waren so die ersten Sachen, die du gemacht hast. Was war so der Moment, wo du gesagt hast, ja okay, das möchte ich weiter ausbauen im Vergleich zu eben Hochzeitsfotografie, Familienfotografie, was du vorher gemacht hast? Was hat dich an dieser Branche gereizt?
Es war dann irgendwann auch so, ich habe halt über Jahre hinweg dann alle Seminare natürlich durchgehend besucht.
Mhm.
Da kriegt man dann schon sehr, sehr viel mit. Also insgesamt, wie man, ich sag mal, das bekommt, was man möchte.
Mhm.
Also alles, was Verhandlungen betrifft, hat sehr negative Konnotationen, aber im Grunde geht es eigentlich nur darum, herauszufinden, was du möchtest, dass ich weiß, was ich dir geben kann.
Mhm.
Und dass man sich aber auf einer emotionalen Ebene trifft und nicht nur auf einer logischen.
Ja.
Und er war selber auch ein sehr faszinierender Typ.
Mhm.
Es gab in der Firma nicht so viele, die so eng mit ihm zusammengearbeitet haben, wie ich dann am Ende.
Mhm.
Und er ist halt ein sehr spezieller Typ, wo ich mich aber auch dann, ich habe es sehr respektiert, dass er halt auch wirklich auch die Sachen, die er wollte, für die ist er eingestanden.
Mhm.
Das konnte ich zu der Zeit noch nicht wirklich besonders gut.
Mhm.
Da konnte man sich super viel abgucken.
Ja.
Aber generell hat alles, was irgendwie so Psychologie und so das Zwischenmenschliche hat mich immer unheimlich interessiert.
Mhm.
Ich würde auch sagen, dass es dann so diese Inhalte generell mich dann immer dann irgendwie da gehalten haben am Ende.
Ja.
Weil ob man jetzt, ich sag mal, das, was dir Handwerk ist das eine, Mundwerk.
Mhm.
Gibt dir, kann mit deinem Mundwerk kann man auch jede Menge Kohle machen.
Ja, voll.
So, und wenn man halt das einmal begreift, kann man die Leute halt, ich sag mal, immer irgendwie belabern, dass sie einem irgendwas geben. Irgendwie okay. Kohle machen, dass man was machen kann.
Genau, spannender, genau der spannende Punkt eigentlich, auf den ich gern eingehen würde.
Ja.
Weil jetzt war es quasi bei Nesha, okay. Du hast gesagt, okay, alles klar, die Inhalte interessieren mich, der Job an sich macht mir Spaß. Aber wie kommt man jetzt von dieser einen Person zu, hey, ich möchte das auch für andere Menschen machen? Wie bist du vorgegangen?
Ich würde sagen, bis zu dem Zeitpunkt war das dann einfach so, ich habe dann noch alles andere fallen gelassen, Schritt für Schritt.
Mhm.
So, ich habe wirklich, also Produktfotos, Familienfotos, Kindergartenfotos,
mhm.
Hochzeiten, Schachteln habe ich fotografiert. Und das war dann irgendwann halt auch so, Alter, da bin ich richtig viel unterwegs. Mhm. Das war, bis zu dem Zeitpunkt war es auch richtig cool.
Mhm.
Fast einmal im Monat in München gewesen, bei den Seminaren wirklich krasse Leute kennengelernt.
Mhm.
Und das machen natürlich auch andere.
Ja.
Mir fällt es spontan kein mehr an, aber ich habe natürlich jede Menge andere Sachen auch konsumiert noch in diesem Bereich.
Mhm.
Alles, was irgendwo Psychologie, das Zwischenmenschliche, aber irgendwo auch, was Bilder mit einem machen.
Mhm.
Weil es ging dann auch insbesondere in seinen Seminaren darum halt, die quasi, wie man die Leute in der Vorverhandlung, also bevor man überhaupt zur Verhandlung kommt, wie man sie halt so sich selber servieren kann, dass der Prozess halt einfacher wird.
Mhm.
Und dazu gehören halt auch Bilder und Videos
mhm.
irgendwo. Also auf dem Weg dorthin habe ich auch dann irgendwann das komplette Social Media gemacht für ihn.
Mhm.
Und auch ein bisschen was umstrukturiert mit Reels und so weiter.
Ja.
Ich bin da groß gar nicht irgendwie proaktiv irgendwann auf andere zugegangen.
Sondern die kamen auf dich zu?
Also ich habe dann einfach, dann, also wir haben dann bei ihm die 100.000 Follower-Marke irgendwann geknackt.
Mhm.
War aber ein Einzelfall bis dato. Das war dann so, dass dann war so die Idee, könnte ich ja eben auch Social Media für andere machen. Ich kannte ja bis dahin auch ein paar, die das dann gemacht haben mit so einem fixen Retainer. Und das ist komplett nach hinten losgegangen.
Because it wasn't social media.
Ja, also das war sehr krass. Das war wirklich eine üble Zeit.
Mm.
Da war dann, weil es mit einem funktioniert hat, dachte ich, ah ja, das muss mit allen anderen genauso funktionieren.
Mm.
Hat's nicht.
Ja.
Es ist wirklich katastrophal nach hinten losgegangen. Es war Katastrophe, um oh das Gott. Einmal nochmal zu verdeutlichen.
Mhm.
Weil ich davon ausgegangen bin, also Nesha selber ist wirklich ein sehr krasser Speaker.
Mhm.
Also auch die Art und Weise. Ich bin, also als Beispiel, ich habe ihm einen Satz gesagt, was ich von ihm wollte. Da war dann Hook und alles und so. Und die Tendenz kannte er auch seine Inhalte. Und er hat es zu einem perfekten Reel gesprochen.
Ja.
Das war ein Einzelfall. Das habe ich danach nie wieder gesehen, dass es irgendjemand so gemacht hat wie er.
Ja.
Und es war aber halt der Kunde, mit dem ich die meiste Zeit verbracht habe.
Mhm.
So. Katastrophe. Das war, ich hätte, also keine Ahnung, wie das so hat schief gehen können.
Mhm.
Aber auch dann irgendwie diese Annahme, hat jetzt mit einem funktioniert, jetzt mache ich auch noch mal Videos mit anderen oder so, war ein schlicht und ergreifend Fehlschluss.
Ja.
Mal um es jetzt ein kleines bisschen vorzuspulen, ich mache auch immer weniger, was so Content betrifft.
Mhm.
Ich habe das immer mal wieder aufgegriffen, vereinzelt. Mit Leuten, mit denen, die ich den gut kannte. Beziehungsweise wenn das halt gepasst hat auf menschlicher Ebene.
Mhm.
Aber es ging dann halt für mich selber auch eher dann in Richtung Training.
Ja.
Weil es gewisse Komponenten gab, die halt dann auf Erfolg, sag ich mal, eher hingesteuert haben.
Genau, ja.
Ja. Also, das war schon maximal alles ausprobiert.
Mhm, ja, okay. Also komplett einmal den ganzen Weg. Ich glaube, das gehört auch dazu, auch mal Dinge auszuprobieren, die dann nicht funktionieren, weil man denkt, okay, hey, ja, ich bin da vielleicht auf eine Goldader gestoßen, keine Ahnung, ich nehme jetzt mit diesem Menschen Reels auf, der macht das richtig gut, ich will das weiterverkaufen und dann merkt man, ah, okay, nee, es steht und fällt mit der Person. Das ist auch ein wichtiges Learning, dass es eben einfach Dinge gibt in der Branche, die lassen sich nicht replizieren. Na, das ist auch, das hört man immer mal wieder. Simples Beispiel, also und das ist auch etwas, was ich mitgeben möchte. alles, was du tust, steht und fällt mit dir, beziehungsweise auch mit der Person, mit der du arbeitest. Ja, weil das ist auch etwas, was ich selbst immer wieder höre, jetzt über mich, über das, was ich tue. Wenn es gibt Dinge, in denen bin ich einfach sehr gut und die laufen bei mir richtig gut. Und ich höre das dann, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade, ich habe mir ein Mentoring gebucht und habe gesagt, ja, hey, guck mal, das und das sind gerade unsere Probleme, ne? So, da stagnieren wir oder da würde ich gerne mehr machen, ne, im Marketing und Co. Und das erste Feedback, das dieser Mensch mir gegeben hat, war, Theresa, du hast überhaupt gar keine Probleme, du bist einfach verwöhnt. Und ich dachte mir so, ah, okay, ja, gut, spannend. Und dann sagt er so, also normalerweise kommen die Menschen, die zu uns kommen, mit deiner Herausforderung, die sind, also die investieren, ich sag jetzt mal, wir nehmen mal das Thema Werbeanzeigen. Die investieren irgendwie 3.000 Euro in Werbeanzeigen und dann machen sie daraus irgendwie 9.000, so. Und dann sagen die so, hey, ich würde gern wachsen. Und bei dir ist es so, du investierst 3.000 und statt, dass du 30.000 daraus machst, machst du plötzlich nur noch 20.000 daraus und jetzt stehst du hier und sagst, hey, wie kann ich denn mehr daraus machen? Mhm. Und du hast eigentlich gar kein Problem, das ist voll der Luxus, so, das sind halt 3 Stellschrauben, so, da müssen wir einfach einmal ein bisschen drüber gucken, ein bisschen an der Message feilen und dann wird das wahrscheinlich wieder und so war es auch. Und dann haben die sich das angeguckt und haben halt gesagt, okay, ich frage mich, warum das bei dir so ist, ne? Dass du so kleine Beträge investieren kannst und so viel daraus bekommst.
Ja.
Und die Antwort war, kann man nicht replizieren. Er sagte, das liegt einfach an dir. Ja. Es liegt an dir als Mensch, daran, wie du vorgehst. Er hat auch gesagt, also er hat sich das angeguckt und die geben natürlich für alles eine Strategie, ne, an die Hand. Für welche E-Mails solltest du schreiben, wie sollte zum Beispiel deine Infoveranstaltung aussehen, die kostenlose und so weiter. Und er hat gesagt, du machst alles komplett anders, als wir es empfehlen, aber ich würde es auch nicht verändern, weil es funktioniert. Mhm. Und er meinte so, wenn wir da jetzt reingehen und dir irgendwas überstülpen, was du nicht bist, dann wird es tendenziell eher schlechter.
Ja.
Und das ist tatsächlich etwas, was man dann eben auch so für sich irgendwie erkennen darf, wo er dann so meinte, weißt du, es wäre total geil, wenn das, was wir bei dir hinkriegen, wenn wir das auch bei 20 anderen hinbekommen, aber das geht eben nicht, weil es steht und fällt mit der Person, ne? Wie bist du, wie gut bist du in etwas, wie überzeugend kannst du sein, wie viel lieferst du auch?
Wie, ne? Lebst also, du das?
Genau, wie lebst du das, wie ist dein Produkt? Und er hat halt auch gesagt, weißt du, was halt krass ist bei dir ist, du hast übelst hohe Erfolgsquoten, die Leute sind super zufrieden. Dann hat er gesagt, zu uns kommen Leute, die haben Kunden, die sind nicht ansatzweise so zufrieden. So, ne? Und dann sagt er so, sorry, aber das können wir halt nicht, das können wir nicht anwenden, weil es steht und fällt mit dir als Person, mit deinem Spirit, mit dem, was du auch reingeben möchtest. Und das ist auch was man als Dienstleister dann irgendwann recht schnell lernt, finde ich. Man arbeitet mit Menschen und das finde ich auch, das war echt was mich teilweise auch, das war sehr schwierig für mich. Ich bin in diese Bubble und es gab super viele Menschen, die ich bewundert habe. Mhm. Ich so dachte, boah, krass, was die sich aufgebaut haben und ne, was für Werte die leben und so. Und die möchten anderen zur Freiheit verhelfen oder ja. Und dann habe ich angefangen, für diese Menschen zu arbeiten und ich habe festgestellt, einen Scheiß tun die. Die interessieren sich überhaupt nicht für andere Menschen oder wie es denen geht oder wo die sich hinentwickeln. Die interessieren sich für ihren Kontostand. Und das jede Sekunde.
Ja.
Und es ist wirklich so, ich sage immer, never meet your idols.
Ja.
Weil du wirst in 90% der Fälle wirklich enttäuscht. Ne? Und du hast mit Menschen zu tun, die hast du ewig lange über Social Media verfolgt und denkst, boah, was sind das für krasse Persönlichkeiten? Und dann lernst du die kennen und du merkst, das ist alles Trash. Fake. Ja, das ist fake. Das ist einfach nicht echt.
Ja.
Und das war für mich echt irgendwie schwierig, weil natürlich, ne, jetzt hören hier Leute zu und denken sich so, sag mal, bist du dumm? Natürlich so, Social Media ist komplett fake. Aber ich bin leider echt jemand, der so, ich habe irgendwie immer noch so ein übelstes Grundvertrauen in die Menschen und in die Welt. Und mich schockiert das immer wieder, zu was Leute teilweise fähig sind. Ich habe Geschichten mitbekommen in dieser Bubble, wo ich mir so denke, wow, okay, wie krank ist das, ne? Und das war zum Beispiel auch was im Laufe meiner Journey, was mich irgendwann dazu geführt hat, zu sagen, hey, ich möchte ehrlich gesagt nicht mehr nur Dienstleister sein, sondern ich möchte selbst mein Wissen weitergeben, weil ich einfach, weil ich etwas mit Integrität machen möchte, ne? Weil ich das besser machen will als andere. Ja. Weil ich kenne so viele Menschen, die übelst verbrannt wurden auf diesem Markt, ne? Als Dienstleister, aber auch als jemand, der einen Traum hatte und den verfolgt hat und gesagt hat, hey, ich investiere in ein Coaching, Mentoring oder sonst was und wirklich übelst hängen gelassen wurde. Und ich muss echt sagen, das ist total schlimm, weil da kommt jemand zu dir, der hat eine Vision, ne? Der hat einen Traum, der glaubt an etwas und das erfordert so viel Mut zu sagen, okay, ich investiere jetzt in jemanden, ich mache das jetzt, ne? Ich nehme wirklich eine große Summe Geld in die Hand und dann gebe ich das jemandem in der Hoffnung, dass er mir hilft. Und diese Menschen zu enttäuschen, das bedeutet im Zweifelsfall wirklich über ihre ganze Zukunft zu entscheiden. Also ob der sich nochmal aufrafft, ob der weitergeht, sich nochmal traut.
Ja.
Das steht und fällt mit dir, ne? Und das ist tatsächlich etwas, was ich im Laufe der Zeit eben auch richtig doll gemerkt habe. Und um da nochmal so ein bisschen den Sprung vielleicht zu dir zu machen. Ich weiß von dir, wir kennen uns jetzt seit 2,5, 3 Jahren ungefähr, ne? Und ich weiß, dass du in der Zeit auch super viele Events fotografiert hast, auf den Events auch nochmal Menschen fotografiert hast, ne? Unternehmer, Unternehmerinnen, die gesagt haben, hey, ich brauche Fotos und richtig, richtig gut einfach in diesem Job bist. Aber auch du hast irgendwann gemerkt, puh, irgendwie stoße ich
gar
da.
Gar keinen Bock mehr.
Ja, irgendwie stoße ich da echt an der Grenze.
Gar keinen Bock mehr.
Ja. Wie kam es dazu? Weil eigentlich, wenn man das jetzt auf dem Papier sieht, so, ey, ja, der Mann kommt rum und der fotografiert Events und der hängt da mit den krassesten Leuten rum und der trifft Unternehmer, Unternehmerinnen. Wie kommt es dazu, dass man sich an so einem Job frustriert? Warum würde jetzt jemand einen so spannenden Job, wie Dennis ihn hatte, aufgeben? Diese Frage beantwortet er uns in der zweiten Folge dieses Podcasts und du kannst richtig, richtig gespannt sein, denn Dennis macht heute etwas komplett anderes, als er damals gemacht hat. Und warum? Das erklärt er dir beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder zuhörst. Bis bald!